Epstein-Aufklärung jetzt auch in Deutschland. Der Soul-Sänger Xavier Naidoo wendet sich direkt an die AV1-Zuschauer. Heute im Schwerpunkt. Nach dem Antifa-Mord von Lyon, die unheimliche Spur der Terrorunterstützung. Und im Interview des Tages, die Politikwissenschaftlerin Ulrike Guerreau sagt, die US-Politik gegen Europa ist eine Zersetzungsstrategie. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1.
Vielleicht noch ein kleines Statement für unsere Zuschauer bei AV1. Wir haben uns sehr viel mit den Epstein-Files auseinandergesetzt. Danke sehr.
Und genau das machen wir auch. AV1 bleibt an den Entwicklungen rund um die Epstein-Files dran, heute im weiteren Verlauf dieser Sendung. Die Forderungen nach vollständiger Aufklärung im Fall Jeffrey Epstein werden lauter. Heute Mittag versammelten sich mehrere hundert Menschen vor dem Berliner Kanzleramt, unter ihnen auch der Musiker Xavier Naidoo. Er fordert Transparenz über das Netzwerk des verurteilten Sexualstraftäters und über mögliche Verbindungen in die internationale Politik. Und das direkt von Bundeskanzler Friedrich Merz.
Die Files sind jetzt geöffnet. Rechnen Sie damit, dass es so Konsequenzen kommen wird der Verantwortlichen oder wird das nur, ist das nur eine Augenwischerei, die man uns jetzt vorsetzt?
Es wird Konsequenzen. Es wird Konsequenzen geben.
Ob die das jetzt ahnen oder nicht, aber es wird Konsequenzen.
Kann sein.
Das ist ja schon eine Konsequenz, dass hier so viele Leute sind und demonstrieren. Es geht ja weiter.
Ganz genau.
Wir müssen uns jetzt nicht über die Konsequenzen unterhalten. Wir müssen erstmal den Fall auseinandernehmen oder die Fälle oder das ganze System und dann überlegen wir uns die Konsequenzen. Wenn wir die wahre Tragweite dessen erfassen, was wirklich passiert ist oder passiert, dann können wir uns über die Konsequenzen Gedanken machen. Aber dass es Konsequenzen geben muss für Menschen, die unsere Kinder fressen, glaube ich, jedem klar. Vor allem allen Männern sollte das klar.
Vielleicht auch eine andere Frage. Ist jetzt so ein bisschen damit auch der Wandel eingeläutet? Werden die Menschen jetzt bewusster? Jetzt, wo die...
Mir ist auch egal, ob die Menschen bewusster werden. Es geht nicht um... Die Menschen können alle machen, was sie wollen. Es geht nur um die, die jetzt hier stehen und sagen, so, hierher und nicht weiter. Es geht um Menschen, können alle voll, die sollen Fasching feiern. Es geht nicht um alle. Es ging nie um alle.
Doch bevor wir zu den Epstein-Akten und den Hintergründen des Antifa-Mordes in Frankreich kommen, zunächst wichtige Meldungen vom Dienstag. Der Generalinspekteur der Bundeswehr, Carsten Breuer, verlangt, die gesamte deutsche Gesellschaft kriegstüchtig zu machen. Diese Forderung erhob er in einem gemeinsam mit dem britischen General Richard Knighton verfassten öffentlichen Brief, der von den Zeitungen The Guardian und Die Welt veröffentlicht wurde. Bei beiden Autoren handelt es sich um den jeweils ranghöchsten Soldaten ihres Landes. In dem Schreiben fordern die beiden Generäle einen, Zitat, gesamtgesellschaftlichen Ansatz in der Verteidigungsstrategie. Das erfordere, Zitat, robuste Infrastruktur, Forschung und Entwicklung im Bereich Hochtechnologie durch den privaten Sektor. Außerdem müsse man alle nationalen Institutionen darauf vorbereiten, auch unter vermeintlichen Bedrohungen zu funktionieren. Daraus schließen beide, dass, so wörtlich, Verteidigung nicht nur die Aufgabe von Uniformträgern, sondern von jedem Einzelnen sei. Um das umzusetzen, müsse die Propaganda hochgefahren werden. Breuer und Knighton sprechen in diesem Zusammenhang von einer breiten Diskussion mit der Öffentlichkeit. Beobachter meinen, dass Breuer dabei auf seine Erfahrungen als Leiter des Corona-Krisenstabes zurückgreifen könne. Carsten Breuer will die EU kriegstauglich machen, doch die Entscheidung über Krieg und Frieden wird anderswo getroffen. Dazu machte der einflussreiche US-Senator Lindsey Graham während einer Pressekonferenz in Tel Aviv am Montag eine schockierende Bemerkung.
Die Kriege der Zukunft werden gerade hier in Israel geplant, denn wenn man dem Feind nicht einen Schritt voraus ist, dann wird man leiden. Die klügsten, kreativsten Militärkräfte auf diesem Planeten befinden sich hier in Israel, weil sie es sein müssen, um zu überleben. Was wir also sehen, ist, dass Israel auf dem Gebiet neuer Waffensysteme uns weit voraus ist. Und es wäre schön, einen Prozess zu haben, in dem wir Partner sein könnten.
Es sind Bilder, die fassungslos machen. In Lyon prügeln vermummte Antifa-Angehörige auf politische Gegner ein. Der 23-jährige Quentin stirbt an den Folgen der Schläge und Tritte. Und die französische Regierung reagiert mit einem Appell zu mehr Respekt. Doch immer wieder stellt sich nach solchen Taten die Frage, handeln Antifa-Gruppen eigenständig oder fühlen sie sich vom Staat, den Medien oder der sogenannten Zivilgesellschaft beauftragt? Bevor wir nach Frankreich schauen, ein Blick nach Deutschland. Auch hier kam es in den vergangenen Jahren zu Anschlägen der Antifa auf Andersdenkende. Eine Übersicht zeigt besonders gravierende Fälle, vermutlich nur die Spitze des Eisbergs. Auffällig, besonders betroffen sind ostdeutsche Bundesländer. Der schwerste dokumentierte Fall ereignete sich jedoch 2020 in Stuttgart. Dort wurde der Gewerkschafter Andreas Ziegler attackiert und ins Koma geprügelt. Ein Kollege wurde ebenfalls schwer verletzt. In einer Dokumentation seiner Gewerkschaft Zentrum erinnerte er sich.
Also ich habe leider überhaupt nichts mitgekriegt, was eigentlich so nebenher passiert ist, welche Leute da angerufen haben, weiß Gott was.
Damals im Mai, wo sie uns überfallen haben, habe ich dann richtig Glück gehabt, dass ich überhaupt noch was sehe, links. Das war auch 3 Tage, hat man nicht gewusst, ob das Auge überlebt oder nicht überlebt. Stück für Stück musste ich halt ins Leben zurückkämpfen. Sei es mein Autofahrer, sei es mein Arbeiter. Weil auf dem linken Auge sehen wir es nur 10%.
Doch warum kommt es immer wieder zu solchen Taten? Eine Umfrage unter Auf1 Zuschauern auf Telegram ergibt ein klares Stimmungsbild. 54% sagen, die Antifa ist ein Werkzeug. 42% meinen, solange sie von Parteien und NGOs unterstützt wird, wird sich nichts ändern. 4% glauben, es gab Auftraggeber, doch die Szene ist ihnen entglitten. Tatsächlich stellen sich Vertreter etablierter Parteien immer wieder demonstrativ hinter die Antifa. Im Januar etwa wurde im Bundestag über ein mögliches Verbot linksextremistischer Gruppen diskutiert. Dabei fielen unter anderem folgende Aussagen.
Eins kann ich Ihnen versprechen, solange die Menschen in diesem Land nicht die Sicherheit bekommen, die sie verdammt nochmal verdient haben, nehmen wir es selbst in die Hand.
Ich wäre so gerne Antifant und trötete im Naziland.
Wir nehmen es selbst in die Hand, erklärte also der linken Abgeordnete Ferhat Kocak vor einem Monat. Lassen wir das einmal so stehen. In Frankreich endete ein Antifa-Angriff nun tödlich. Als Täter gelten Angehörige der offiziell verbotenen Gruppe Jeune Garde, also junge Garde. Doch sie stehen nicht allein, sagt der Journalist Matt Royer gegenüber auf 1.
Diese gewalttätigen Grüppchen profitieren von der Unterstützung durch die kulturelle Hegemonie der Linken. Sobald man Opposition gegen die Masseneinwanderung oder der Wokismus äußert, wird man sofort als Faschist abgestempelt. Und dieses Etikett legitimiert Beleidigungen, Drohungen und auch Morde. Die französische extreme Linke betrachtet die Bewegung Jeune Garde als verbündete Bewegung. Das sind die eigenen Worte von Jean-Luc Mélenchon.
Die Partei La France Insoumise von Jean-Luc Mélenchon ist keine Randerscheinung. Im französischen Parlament hält sie 71 von 577 Sitzen. Im Europaparlament arbeitet sie mit der deutschen Linkspartei zusammen. Doch laut Matt Royer erhielt die Jeune Garde in der Vergangenheit auch indirekte politische Unterstützung, sogar aus dem Umfeld von Präsident Emmanuel Macron.
Emmanuel Macron hat die Kandidatur von Raphaël Arnaud, dem Sprecher dieser gewalttätigen Miliz, gegen den Rassemblement National bei den Wahlen unterstützt, um die extreme Rechte zu toppen.
Immer mehr Details des Angriffs kommen ans Licht. Die Ermittler räumten mittlerweile ein, die Täter handelten organisiert und waren bewaffnet. Auch juristisch spricht vieles für einen geplanten Anschlag. Dennoch befinden sich die Verdächtigen bislang auf freiem Fuß. Romain Petitjean vom Institut Iliade sagt im Gespräch mit Auf1, die Jeune Garde sei keine kleine Splittergruppe, sondern der Versuch, Antifa-Strukturen mit parteipolitischen Kräften zu verbinden.
Sie probieren mit trotzdem Erfolg eine einzige Antifa-Bewegung zu haben. Es bedeutet, jemanden Antifa von der Straße, Antifa von der Uni und Antifa von der Wahl zusammen zu haben. Und das ist ziemlich ein Erfolg, weil Jean-Luc Mélenchon Der Leiter von La France Insoumise hat offiziell gesagt, dass La Jeune Garde war Partner von seiner Politikpartei.
Welche Rolle spielt Präsident Emmanuel Macron? Und gibt es eine Verbindung zwischen deutscher und französischer Antifa? Auch diese Fragen hat Romain Petitjean uns beantwortet. Mehr dazu morgen in den Nachrichten auf 1. Die Antifa hämmert, tritt und mordet und der Staat zahlt. Auf 1 bringt die Verflechtungen zwischen linksextremen Behörden und NGOs ans Tageslicht, ob in Deutschland oder Frankreich. Möglich ist das nur dank Ihrer Unterstützung unter www.auf1.tv/unterstützen. Österreichs Ex-Kanzler Nehammer von der ÖVP übernimmt bei der Europäischen Investitionsbank ab März die Zuständigkeit für den Wiederaufbau der Ukraine. Gegenüber dem Standard spricht er offen von einem Wettbewerb mit den USA und China und betont, europäische Unternehmen müssten davon profitieren. Die EIB habe laut seinen Angaben seit 2022 bereits 4 Milliarden Euro in die Ukraine investiert. Zur Erinnerung, Nehammer war als Kanzler einer der zentralen Akteure der strikten Corona-Politik inklusive Lockdowns und Impfpflichtvorstoß. In seine Amtszeit fielen zudem eine starke Teuerungswelle, steigende Staatsverschuldung und wachsende Budgetprobleme, die Österreich bis heute belasten. Nächster Skandal im britischen Königshaus. Etwa 90 Mal soll der Privatjet von Jeffrey Epstein in Großbritannien gelandet sein. Auch nach seiner Verurteilung als Sexualstraftäter. Laut der Daily Mail sei der Buckingham-Palast regelrecht als Bordell genutzt und Opfer mit Epsteins Lolita Express in das britische Königshaus geschmuggelt worden. Die Vorwürfe gegen Prinz Andrew reichen mittlerweile vom Missbrauch Minderjähriger bis hin zum Menschenhandel. Doch werden die Mittäter von Sexualstraftäter Jeffrey Epstein jemals zur Rechenschaft gezogen werden? Dazu sagte US-Journalist Tucker Carlson.
Seit fast 20 Jahren befinden sich einige dieser Materialien in der Obhut von Regierungen. Das meiste davon wird immer noch zurückgehalten und es gab keine Verhaftungen. Stattdessen gibt es seit Jahrzehnten konsequente Bemühungen, die aufgedeckten Personen vor Verhaftungen zu schützen. Also nein.
Nächster Behandlungsskandal. Ein Berner Chirurg wurde jetzt zu 17 Monaten Haft verurteilt. Er habe seine Patienten für Versuche missbraucht, denn er hat 7 Patienten kritische Rückenimplantate eingesetzt, an deren Herstellerfirma er selbst beteiligt war. Dabei gab es schon massive Probleme bei den Tierversuchen, bei denen der Chirurg selbst operierte. Der Arzt habe gewusst, dass das Implantat bei den Tierversuchen Risse bekam und brach, sowie starke Entzündungen verursachte. Doch er spielte die Ergebnisse herunter und sagte wörtlich, sie hätten nichts mit der Realität zu tun. Anschließend startete es sogar eine klinische Studie mit 29 Patienten. Und der Arzt klärte seine Patienten nicht über Alternativen auf, sondern pries sein Produkt als die bessere und modernere Variante. Das Leiden der Patienten reicht jetzt bis zur Gehunfähigkeit. Weiter hatte das Implantat Löcher in den Wirbeln der Betroffenen verursacht. Doch auch nach dem Rückruf des Implantats informierte der Arzt seine Patienten nicht und führte auch keine Kontrollen durch. Der Star-Chirurg, wie er bezeichnet wird, sehe sich hingegen laut Medien sogar als Opfer. Er forderte Schadenersatz und Genugtuung von umgerechnet über 1 Million Euro. Das Hafturteil ist nicht rechtskräftig. Und wir kommen zum Interview des Tages, heute mit der Politikwissenschaftlerin Ulrike Guerreau.
Ende vergangenen Jahres erschien die neue außer- und sicherheitspolitische Doktrin der USA. Die Folgen sind einerseits ein zumindest proklamierter Rückzug aus Europa, andererseits ein aggressiveres Auftreten in Lateinamerika. Hat sich dadurch die Kriegsgefahr in Europa verringert oder womöglich sogar erhöht?
Naja, das hängt davon ab, wie wir auf die amerikanische Sicherheitsstrategie reagieren. Wenn wir nur sagen, jetzt lassen die Amerikaner uns fallen, und natürlich auch ignorieren, dass das eine, ich sag mal, gezielt herbeigeführte Operation war, weil natürlich war die Zerstörung auch der Infrastruktur, Sprengung der Pipeline, Deindustrialisierung, Energieprobleme für Europa war ja im Prinzip schon eine Zersetzungsstrategie. Das heißt, erst kam die Zersetzung und dann kommt das Fallenlassen durch die USA. Das kann man ja so erstmal interpretieren. Und dann ist die einzige Frage, wie reagiert Europa denn darauf? Ich würde mir wünschen, dass wir darauf eine Antwort finden, die ein emanzipiertes Europa sieht und dieses Europa wieder in seine Kraft kommt und in seine Ziele der Gestaltung einer Friedensordnung mit Russland. Wir geben natürlich im Moment eine andere Antwort darauf. Also wir sind ja hier in München anlässlich der Sicherheitskonferenz und die Antwort, die darauf gegeben wird, auf diese amerikanische Sicherheitsstrategie, ist eigentlich leider nur aufrüsten. Jetzt muss Europa sozusagen alleine in den Krieg und sich in der Verteidigung einen. Ich halte das für eine völlig falsche Analyse der Situation, für eine Selbstüberschätzung Europas und auch für die falsche Strategie. Aber wenn wir richtig antworten würden, wäre ja dieses Loslassen der USA von Europa auch eine Chance, die wir jetzt aber leider offenbar verspielen.
In Davos hat Donald Trump einen Friedensrat gegründet. Noch ist unklar, welche Staaten sich beteiligen werden und ob dieses Gremium tatsächlich mehr ist als eine Kulisse für ökonomische Interessen. Wie bewerten Sie diese Initiative zum jetzigen Zeitpunkt?
Naja, den Friedensrat hat es vorher in dieser Formulierung oder in dieser Semantik schon gegeben und Donald Trump hat keinen Friedensclub gegründet, sondern oder Friedensrat gegründet, sondern einen Milliardärsclub, in dem er sozusagen seine Golf-Connections oder was zusammengezogen hat, um so eine Kontrolle über ein internationales System zu gewinnen. Also ich halte das für eine Posse, eine wirkliche Posse, die am internationalen Völkerrecht vorbei inszeniert wird und dem sollte Europa zum Beispiel nicht stattgeben. Also ich würde mir wünschen, dass wir eine europäische diplomatische Initiative starten, die dazu führt, dass wir die UN-Regeln wieder in Kraft setzen und solche Possenspiele der Umgehung der völkerrechtlichen Ordnung denen einfach einen Riegel vorschieben.
In den vergangenen Jahren lag der Fokus bei der Frage der Kriegsgefahr stark auf der Ukraine. Zuletzt rückte jedoch auch der Iran wieder stärker in den Mittelpunkt. Wie groß ist hier die Gefahr eines Konflikts, der nicht regional begrenzt bleibt?
Wer rückt in den Vordergrund? Der Ural?
Der Iran.
Ach so, der Iran.
Der Iran wieder stärker in den Mittelpunkt. Und wie groß ist die Gefahr eines Konflikts, der nicht regional begrenzt bleibt?
Naja, also jeder, der jetzt im Moment das internationale Staatensystem beobachtet, sieht schon, dass an vielen Enden gezündelt wird. Ja, ob das Israel-Gaza ist, ob das Iran ist, ob das Ukraine, Grönland oder Venezuela ist. Das heißt, wir sehen eine Macht des Stärkeren von Seiten der USA. Wir sehen eine Zementierung der Hemisphäre der USA, die sie jetzt von Grönland bis sozusagen Lateinamerika und Südamerika als Hemisphäre betrachten. Insofern ist es tatsächlich, glaube ich, ein sehr fragiler Grund und man weiß nicht, also ein sehr fragiler Boden und man weiß nicht genau, wo sozusagen das nächste Zündeln sich tatsächlich zu einem nicht mehr kontrollierbaren Eskalation entwickeln kann. Also wir haben ja auch die Unruhen jetzt im Iran gesehen. Es gibt Vermutungen darüber, ob die inszeniert wurden und so weiter und so weiter. Das heißt, tatsächlich sind wir auf sehr fragilem Boden und das ist ein Grund mehr, dass alles getan wird, die Sprache der Diplomatie wiederzufinden, die Hände in alle Richtungen auszustrecken, die UN-Ordnung wieder zu entdecken und diesem Macht, also diesem Recht des Stärkeren nicht nachzugeben. Ich wünsche mir wirklich, dass Europa in diese Sprache zurückfindet, denn wir haben keinen Konflikt mit dem Iran, ja. Und tatsächlich glaube ich, dass vieles daran hängt, dass wir aus der Selbstüberschätzung und auch aus der Arroganz herauskommen, weil es ist ja in der Sprache, auch in der Sprache der Sicherheitskonferenz derzeit so, dass wir eigentlich die Einzigen sind, die noch die liberale Demokratie verteidigen und alles andere sind Diktatoren, die wir bekämpfen müssen. Das ist natürlich eine maßlose Selbstüberschätzung. Es ist auch eine unzutreffende Analyse der wirklichen Verhältnisse in China, in Indien, in Iran und so weiter, weil sie übersieht auch die Ursachen des westlichen Handelns in den letzten Jahrzehnten. Und wenn wir uns dem zuwenden würden, dann hätte Europa die Möglichkeit, deeskalierend zu wirken und tatsächlich mit eigenen sicherheitspolitischen Punkten zu kommen, wie wir uns eine Gestaltung einer perspektivisch multipolaren Welt vorstellen. Das alles passiert nicht, weil wir uns sozusagen eingrenzen auf einen Atlantizismus, den wir jetzt mit Trump zwar bedauern und sagen, oh, die Amerikaner funktionieren nicht mehr so, wie wir das gewohnt sind, aber trotzdem ja aus der atlantizistischen Ordnung des Westens irgendwo nicht aussteigen wollen, ja? Und gleichzeitig jedes Vokabular für eine wirklich emanzipierte Politik Europas fehlt. Und die wünsche ich mir. Ich wünsche mir, dass Europa zu einer eigenständigen Analyse kommt, wie wir, welche Rolle wir spielen wollen in einer multipolaren Welt. Und wenn Sie ansprechen auf das verschiedene Zündeln an den verschiedenen Orten dieser Welt, die wir jetzt ja tatsächlich wie eine wir gehen ja alle auf Eis im Moment, ja, also diese Gefahr eines Dritten Weltkrieges, wie jetzt genannt wird, und von wo aus der ausgehen könnte, die ist ja tatsächlich real. Ich hoffe, dass es genug Vernunft gibt im System, und ich glaube, die gibt es auch, dass das in letzter Konsequenz verhindert werden kann. Aber ich glaube, dass vieles damit steht und fällt, wann und ob Europa aus seiner Selbstüberschätzung und Arroganz herauskommt. Und es geht jetzt tatsächlich darum, dass wir den Moment der Weltgeschichte begreifen, der da lautet, wir gehen von einer Pax Americana in eine multipolare Welt, und Europa wird gesucht und gebraucht als Stimme der Mediation und als Stimme der Diplomatie. Und ich glaube, wenn Europa diese Stimme sprechen würde, dann würden wir in Resonanz gehen können mit den BRICS-Staaten und würden konstruktiv an der Gestaltung einer solchen Ordnung mitwirken kommen. Und ich glaube, dann hätten wir die Eskalationen, die sich aus dem, was Sie beschreiben, die könnten wir ein bisschen heruntertun.
Die Europäische Union ist bislang kein eigenständiger militärischer Faktor. Doch es gibt Stimmen, die das ändern wollen. Stichworte sind etwa Europaarmee oder ein EU-Verteidigungsmechanismus. Entwickelt sich die Union in einem aggressiveren Militärblock, bei dem die entscheidenden Weichen tatsächlich in Brüssel gestellt werden?
Ja, das ist leider so, und das beobachte ich mit großem Bedauern. Also als jemand, der für Jacques Delors in den 90er Jahren in Europa gearbeitet hat, kann ich wirklich nur sagen, dass sich Jacques Delors im Grab umdrehen würde. Also wir haben 1992 mit dem Maastrichter Vertrag und mit der Charta von Paris von 1991 als Reaktion auf den Mauerfall, als Antwort auf Gorbatschow etwas ganz anderes gewollt. Und Europa hat sich die letzten 20, 25 Jahre davon weit entfernt. Tatsächlich sehen wir jetzt eine Kongruenz zwischen NATO und EU. Wir sehen, dass auch Druck ausgeübt wird auf die Schweiz, auf Österreich, auf die neutralen Länder. Wir haben gesehen, dass Finnland und Schweden in die NATO praktisch gezwungen wurden. Und tatsächlich ist das paraautoritär und aufs Tiefste zu bedauern, weil Europa damit im Verrat seiner eigenen Geschichte und Erzählung steht, ja, nämlich, dass es eine Friedenserzählung sein sollte.
Das vollständige Interview mit Ulrike Guerau finden Sie exklusiv unter www.auf1.tv. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.